Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
10:12, SWR 1 Leute heute Vormittag mit einer Frau, die Sie gestern Abend, wenn Sie denn den ARD-Weltspiegel geguckt haben, gesehen haben. Guten Morgen und herzlich willkommen, Nathalie Amiri.
Guten Morgen.
Wie war die Sendung gestern für Sie?
Ich fand sie journalistisch fantastisch, aber natürlich schwer.
Weil
unglaublich viele Menschen im Moment auf die Straße gehen, weltweit, und für mehr Freiheit, für mehr Gerechtigkeit und niedergeprügelt werden. Und diese Ungerechtigkeit in unserer so unglaublich entwickelten Welt ist kaum zu ertragen, mit anzusehen.
Zwei Beispiele aus der gestrigen Sendung. Zum einen Hongkong, diese Wahlen, die auch dazu geführt haben, dass es eine wahnsinnige Wahlbeteiligung gibt, auch sicher Ausdruck eines Protestes. Und dann natürlich das, was Sie emotional am meisten beschäftigt, denke ich zumindest, die Situation im Iran.
Ja.
Wie sehr bedrückt Sie das?
Sehr, weil ich sehe, wie die Menschen seit Jahren versuchen, auf der Straße für mehr Freiheit zu kämpfen. Ich saß neulich in Teheran im Taxi und dann sagte mir der junge Taxifahrer, er kam aus Tabriz, das sind im Norden Teherans, so Irans, so richtige Männer, ne? Die lassen sich nichts sagen. Und der sagte zu mir, weißt du, 2009 zur grünen Bewegung waren wir auf der Straße, weil wir mehr Freiheit wollten, aber das nächste Mal werden wir auf die Straße gehen, weil wir Hunger haben. Mhm. Und diesen Unterschied, dieser Unterschied, der ist jetzt zu spüren. Das kann man wirklich, den Menschen geht so schlecht. Sie haben keine Angst mehr vor den Waffen des Regimes. Und sie riskieren sehr viel dafür.
Ist die Versorgungssituation und die wirtschaftliche Situation ausschließlich deshalb so katastrophal, weil diese US-Sanktionen das alles bewirkt haben?
Nein.
Oder hat es noch andere Ursachen?
Also die US-Sanktionen haben es verstärkt und verschlimmert. Natürlich seit 2018, seit Mai, seit Trump aus dem Atomabkommen ausgestiegen ist, hat er wirklich, er hat es angedroht, aber er hat diese Politik des maximalen Drucks in Kombination mit den schwersten Sanktionen und härtesten Sanktionen aller Zeiten wirklich durchgeführt. Also er hat das durchgezogen. Mhm. Es sind die schlimmsten Sanktionen, die jemals ein Land getroffen haben. Das macht sich natürlich bemerkbar auf die wirtschaftliche Situation, aber die wirtschaftliche Situation war ja schon desolat. Es war ja schon 40% Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen. Sie haben keine Jobperspektiven. Sie haben im Grunde genommen überhaupt keine Perspektive auf ein besseres Leben in ihrem Land. Und
gibt es den entscheidenden, den gravierendsten Fehler, den das Regime in dieser Beziehung gemacht hat?
Nein, es gibt ganz viele aneinandergereihte Fehler. Ich meine, von dieser Gewalt jetzt gegen die Demonstranten muss man ja gar nicht sprechen, ob das ein Fehler ist oder nicht. Aber die Misswirtschaft und vor allen Dingen die Vetternwirtschaft, die Korruption, das waren alles Dinge, die Menschen im Iran jahrelang nicht mitbekommen haben, aber seit es die sozialen Medien gibt. Deswegen verteufel ich die sozialen Medien auch nicht nur. Mhm. Natürlich bekommen wir sehr viel auch Hass über die sozialen Medien transportiert, aber für Menschen, die in einem System leben, die keinen Zugang haben zu freien Medien, sind diese sozialen Medien der einzige Zugang zu Informationen. Und über diese Medien sind sehr, sehr viele Informationen gelaufen über die korrupten Politiker im Land.
Frau Amiri, wir wollten Ihre persönliche Geschichte kurz ansprechen. Ihr Vater kam vor mehr als 50 Jahren nach Deutschland, genauer gesagt
nach Stuttgart.
Damals in den 60er Jahren aus politischen oder wirtschaftlichen Gründen?
Aus wirtschaftlichen Gründen. Ja. Meine Familie ist so durch und durch Teppichhändler. Aha. Iraner sind ja entweder Ärzte oder Teppichhändler. Mein Vater ist der Teppichhändler. Mhm. Und er kam damals als, ich glaube, 20-Jähriger nach Stuttgart. Direkt nicht einmal über Teheran, sondern aus seinem Ursprungs, aus seiner Heimat Yazd. Mhm. Das ist eine Stadt im Süden des Iran. Und da kam er von Yazd direkt nach Stuttgart in das Teppichgeschäft zu einem Herrn Sabit.
Okay, war dann ein paar Jahre hier in Stuttgart und ging dann nach
München? Ging dann nach München und ist da geblieben bis heute.
Okay.
Ja.
Sie haben eine deutsche Mutter, das heißt Ihr Vater, Ihre Mutter haben sich irgendwann getroffen.
Genau, in München.
Dann gab es Sie. Was war der Iran für Sie in Ihrer Kindheit, in Ihrer Jugend? Da kam ja dann relativ schnell auch die iranische Revolution und dann kam Ayatollah Khomeini und die Dinge haben sich grundlegend geändert.
Ja, ich gehöre zu der Generation der Kinder der Revolution. Also ich bin ja 78 geboren, 79 begann die Revolution. Und als ich bin ja in Deutschland aufgewachsen und war auch, habe dort nie gelebt bis 2005. Mhm. Und hatte dann im Fernsehen, in der Tagesschau liefen Bilder des Iran-Irak-Kriegs. Ich war 3, das haben mir meine Eltern erzählt, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber sie sagten, ich habe zu ihnen gesagt, ich gehe Koffer packen, ich muss in das Land. Mhm. Also ich hatte schon immer eine große Affinität zu Iran und hatte immer schon auch eine große Verantwortung gespürt, zwischen den Ländern zu vermitteln, vor allen Dingen auch für ein größeres Verständnis zu sorgen, die Kulturen gegenseitig sich vorzustellen. Ja, und das habe ich dann eigentlich so auch durchgezogen. Als ich nach dem Abitur im Iran war, nach sehr, sehr langer Zeit, dachte ich eigentlich, ich studiere dann BWL in München und es läuft halt so einfach so weiter. Dann war ich in Teheran und habe dort für 5 Monate bei Siemens ein Praktikum gemacht und dann bin ich zurückgekommen und habe gesagt, Papa, es ist mir egal, was du sagst, aber ich studiere jetzt Iranistik, Diplom-Orientalistik in Bamberg. Und wenn du mal mit mir Persisch gesprochen hättest, dann hätte ich was Ordentliches studiert. Aber so gehe ich jetzt nach Bamberg und studiere da an der Universität.
Das haben Sie dann auch fertig gemacht, sind dann zum BR gekommen. Dann kam diese Entwicklung, dass eben auch die Möglichkeit aufgetan hat, nach Teheran zu gehen. Was Ihren Vater angeht, wie hat der diese ganzen politischen Veränderungen im Iran denn begleitet? Wie fand er das?
Mit Groll, mit Unverständnis, schon immer. Er trägt das auch nicht länger, im Iran zu sein, also mehr als eine Woche. Und er flippt aus. Er möchte auch den Leuten immer sagen, wie sie sich an der Brotschlange anstellen sollen. Also er ist natürlich sehr deutsch geprägt, jetzt auch von der deutschen Ordnung und Disziplin. Und das macht ihn alles wahnsinnig. Und natürlich macht es ihn wahnsinnig, vor allen Dingen, wenn man über Religion Macht ausübt. Und jedes Mal, wenn ich in den Iran fliege, hat er schon auch ein bisschen Angst um mich.
Ja. Es gibt noch ein Teppichgeschäft im Iran, das letztlich auf Sie wartet.
Ja.
Eine berufliche Alternative für den Fall der Fälle.
Ja, für den Fall der Fälle. Ja, es gibt wirklich mitten im Teheraner großen Basar noch ein leerstehendes Teppichgeschäft. Das gehört meinem Onkel und meinem Vater. Mein Onkel ist vor 10 Jahren verstorben und seitdem steht es leer und aus, ich weiß es nicht, nostalgischen Gründen oder weil man es eben nicht abgeben will, ist es da noch vorhanden. Also meine Schwester hat Konditorin gelernt. Wir haben überlegt, ob wir auch mitten in den Teppichbasar eine Konditorei reinpflanzen.
Man wird sehen. Nathalie Amiri, unser Gast heute Vormittag in SWR 1 Leute, Journalistin des Bayerischen Rundfunks, die Frau, die seit ein paar Jahren das ARD-Studio in Teheran leitet. Und Frau Amiri, wie oft dort ist?
Ja, ich versuche so einmal im Monat dort zu sein. Also je nachdem, was natürlich dort auch aktuell geschieht. Während des Abschlusses rund ums Atomabkommen war ich da natürlich dann auch längere Zeit vor Ort.
Jetzt die aktuellen Auseinandersetzungen, ausgehend von diesen Protesten gegen die Benzinpreiserhöhung. Amnesty International hat in der letzten Woche von mehr als 100 Toten gesprochen. Ja. Halten Sie das für eine realistische Zahl?
Also sie ist zumindest realistischer als die Zahl, die Islamische Republik verkündet. Sie sagen nämlich, es sind 9 Tote. Ich denke, dass die Zahl höher liegt, aber nachdem es keine unabhängigen Stellen gibt im Iran, NGOs, Organisationen, Institute, die das wirklich reliable erzählen können oder sagen können, es sind so und so viele Tote. Man kann es auch nicht melden. Es gibt in Krankenhäusern wurden Schwerverletzte vom Geheimdienst einfach rausgenommen. Es gibt Tausende, die noch vermisst werden. Wer in den Gefängnissen noch lebt oder nicht lebt, weiß man auch nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass die Zahl weitaus höher wird. Jetzt gab es ja eine Woche lang diesen Internet-Shutdown. Also 80 Millionen Iraner waren nicht fähig oder nicht hatten nicht die Möglichkeit, über das Internet, über die sozialen Medien noch Nachrichten sich gegenseitig zuzuspielen. Und jetzt ist das Internet wieder da und ich denke mal, jetzt werden auch sehr viel mehr Videos hochgeladen werden und gezeigt werden
und
von Toten.
Gestern wurden auch im iranischen Fernsehen sogenannte Rädelsführer vorgeführt. Ja. Es soll fast 200 Rädelsführer geben, die im Auftrag und orchestriert von Israel, den USA,
Deutschland ist auch
dabei, Golfstaaten und Deutschland, ja, diese Unruhen angezettelt haben. Was
ja,
ist davon
das ist
zu
natürlich
halten?
Humbug. Also es gab diese Aufstände über Nacht, also kam die Entscheidung der Regierung, man verdreifacht den Benzinpreis. Das war eine wirtschaftliche Maßnahme, die jetzt Wirtschaftsbeobachter sicher auch für gerechtfertigt halten. Dem ist auch so, aber es kommt natürlich in eine Situation, in der die Leute unter der miserablen wirtschaftlichen Situation leiden. So, und das kam über Nacht und am nächsten Tag gingen die Proteste los. Wo ist da das Ausland? Welche ausländischen Kräfte sollen da auf die Straße geschickt worden sein? Ich habe auch vorgestern mit einem Demonstranten gesprochen, der bei den letzten Protesten dabei war, der in Köln jetzt demonstriert hat gegen die Islamische Republik, und er hat gesagt, wir sind alles einfach ganz normale Menschen, wir sind auf die Straße gegangen, weil wir Hunger haben. Ja?
Wir hatten vor 10 einen Beitrag im Programm von Christian Budgereit, da kam ein Bazarhändler aus Teheran zu Wort, der gesagt hat, von den Demonstranten ginge überhaupt keine Gewalt aus, seiner Beobachtung und seiner Einschätzung nach, aber sehr wohl von den iranischen Sicherheitskräften.
Ja. Natürlich, das sind ganz normale Menschen aus der Zivilgesellschaft, die sind nicht bewaffnet. Die haben einfach nur eine unbändige Wut in sich. Die sind frustriert über das System, das habe ich ja schon gesagt. Das ist ein korruptes System, es werden Milliarden außerhalb des Landes gebracht. Das bekommen die Menschen mehr und mehr mit, während sie mehr und mehr unter der wirtschaftlichen Misere leiden und ärmer werden von Tag zu Tag. 40% Inflation ist immer so eine Zahl, mit der wir nichts anfangen können. Aber wenn wir uns vorstellen, heute kostet die Butter 2 Euro und nächste Woche 4 Euro, dann weiß ich nicht, was wir hier sagen würden. Ja? Und so geht's mit allen Lebensmitteln und überhaupt alle Kosten haben sich so vervierfacht.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute.
Mit Nathalie Amiri, die vorhin diese Statistik aufgemacht hat, aus dem Iran kommen in der Reihenfolge Ärzte und Teppichhändler oder was andersrum?
Diese gefühlte Statistik,
genau.
Ja.
Die gefühlte Statistik stellt ein Hörer fest, stimmt so nicht, weil aktuell sind die Ingenieure aus dem Iran.
Und damit
Iran.
Hat er auch recht.
Gut. Was die Arbeitsbedingungen von Journalisten angeht, Frau Amiri, ich könnte mir Gegenden und Länder in dieser Welt vorstellen, wo es einfacher ist zu arbeiten.
Ja, es gibt ja die Liste bezogen auf die Pressefreiheit der Reporter ohne Grenzen, und da gibt es die Plätze 170 bis 180, und in diesen Ländern halte ich mich bevorzugt auf. Ich weiß nicht warum, aber okay. Iran liegt auf Platz 170, wenn ich mich nicht irre. Und es ist, kann ich nur sagen, natürlich verdammt, verdammt schwer, dort zu arbeiten als Journalist.
Arbeiten Sie unter den Bedingungen der Zensur?
Natürlich, es gibt rote Linien, und die muss man insofern beachten, dass man nicht aus dem Land geworfen wird und auf der anderen Seite aber noch Journalist bleibt mit unseren hier demokratischen Vorstellungen, was Journalismus zu bieten hat.
Das ist aber auch gerade aktuell oder unter aktuell den Bedingungen, die im Iran herrschen und dem, was passiert, außerordentlich schwierig.
Ja, natürlich, weil wir daran gehindert werden, zu den Protesten zu gehen. Wenn wir bei den Protesten auftauchen würden, wäre es auch so, dass wir nicht nur außer Landes gewiesen werden, sondern es wäre auch nicht absehbar, was uns passieren würde als Journalist, denn dort gibt es sehr viele Basij-Milizen auf den Straßen. Die Revolutionsgarde ist da mit ihrem eigenen Geheimdienst. Die haben uns sowieso auf den Kicker. Wir sind keine gern gesehenen Gäste. Und das ist natürlich sehr schwer, da dann eine Berichterstattung zu liefern, die Ich meine, wenn ich nicht vor Ort bin, ich kann ja nicht die Toten zählen im Iran. Jetzt möchte man die Anzahl der Toten von mir wissen. Die kann ich natürlich nicht sagen. Dann gibt's Amnesty International. Die können dann aufgrund der Informationen, die ihnen zugespielt werden, das feststellen oder zumindest sagen, so nach ihren Einschätzungen. Aber es ist unglaublich schwer, damit auf der einen Seite Fake News zu arbeiten, den Repressionen des Regimes und dann aber die journalistische Ambition zu haben, da das wirklich wahrheitsgemäß zu berichten und nicht irgend auch ein Wunschgedanke eines Exil-Iraners hier entgegenzukommen. Denn wenn ich sage, die Proteste sind beendet, dann ist es ja nicht so, dass ich mich freue darüber, dass das Regime wieder gewonnen hat, sondern es ist einfach so. Sie sind auf die Straße gegangen, haben die Menschen erschossen, niedergeprügelt, verhaftet. Tausende sind immer noch verschollen. Und die Proteste sind einfach jetzt wieder beendet. Ob sie wieder an Fahrt gewinnen in den nächsten Tagen und Wochen, das bezweifle ich gar nicht. Aber so ist es nun mal jetzt.
Wobei es schon mal vor 10 Jahren Proteste im Iran, vor allem auch in Teheran gegeben hat, wo ich glaube Hunderttausende auf die Straßen gegangen sind und man sich schon gedacht hat, dass sich etwas Grundlegendes im Land ändern wird.
Ja, das hat man gedacht und damals hat man auch zum ersten Mal gemerkt, zu was das Regime fähig ist. Da waren Menschen auf der Straße, die diese vor allen Dingen mutigen Frauen, wie ich das beobachtet habe, also die Frauen waren, ich bekomme heute noch wirklich fast Tränen in den Augen, wenn ich daran denke, wie diese Frauen mit grünen Binden über dem Mund im Peace-Zeichen auf die Basij-Milizen zugegangen sind und gesagt haben, wir gehen jetzt dieses Risiko ein, dass wir inhaftiert werden, vergewaltigt werden, irgendwo verschleppt werden. Mhm. Aber wir gehen für unsere Stimme auf die Straße.
Wenn Sie aus dem Iran berichten von dort geschaltet werden, tragen Sie Kopftuch. Warum?
Nicht, weil ich es mag.
Sondern
weil es ein Gesetz ist. Mhm. Und dieses Gesetz besagt, dass jede Frau, die im Iran ist, egal ob sie Iranerin ist oder Deutsche, im Iran ein Kopftuch tragen muss, sich verhüllen muss. Dieses Gesetz muss ich respektieren, genauso wie wir möchten, dass in Deutschland unsere Gesetze hier respektiert werden. Es gab natürlich sehr viele Anfeindungen deswegen, wieso gibt es eine deutsche Journalistin, die dort Kopftuch trägt, wieso unterwirft man sich dem System? Das hat damit nichts zu tun, das ist einfach ein Gesetz, Fakt. Wenn Angela Merkel nach Teheran kommen würde, müsste sie ein Kopftuch aufsetzen.
Was würde mit Ihnen als Journalistin passieren, wenn Sie sich diesem Verbot widersetzen?
Es kommt darauf an, was das politische System dann in dem Fall mit mir vorhat und für was sie mich verwenden wollen. Dadurch, dass ich Doppelstaatlerin bin, kann ich entweder im Gefängnis landen oder, wenn sie es softer machen wollen, des Landes verwiesen werden und eben keine Pressegenehmigung mehr bekommen.
Akzeptieren Frauen im Iran diese Geschichten eigentlich auch im Jahr 2019 oder wenn man mal beispielsweise auf den Fußball geht, wo ja also Frauen zumindest in der Vergangenheit nicht in Fußballstadien durften, rebellieren die inzwischen dagegen?
Ja, schon lange. Für mich sind die iranischen Frauen in der Gesellschaft eigentlich der stärkere Part. Also sie sind wirklich sehr, sehr emanzipierte, mutige, sehr entschlossene Frauen, die ganz genau wissen, was sie wollen. Und dann steht ihnen das Gesetz in diesem Land im Weg, das sie reduziert zu der Hälfte an Wert, zum Beispiel bei einer Zeugenaussage vor Gericht. Aber wenn etwas im Iran eines Tages passieren sollte in Richtung Regime-Change, Verbesserung, demokratische Bewegung, dann glaube ich, wird das Ganze initiiert worden sein durch die Frauen.
Um nochmal auf den Fußball zu kommen, es gab ja, glaube ich, auch mal eine Situation, ein Fußballspiel, ein deutsches Bundesligaspiel, Bayern München gegen Köln, wurde im iranischen Fernsehen gezeigt. Blöderweise war der Schiedsrichter weiblich, nämlich Bibiana Steinhaus.
Genau, Bibi hatte kurze Hose an und dadurch kam es zur Verzögerung im iranischen Staatsfernsehen, denn man versuchte in einem Abstand von 30 Sekunden, die 30 Sekunden Verzögerung gibt es im Staatsfernsehen immer, wenn es internationale Ausstrahlungen gibt, damit man eventuell Frauen rausschneiden kann. So versuchte man, Bibi Steinhaus immer wieder rauszuschneiden aus dem Bild und dadurch kam es aber dazu, dass der Kommentator nicht mehr das richtige Passende sagte aufs Bild. Und so war es eine leichte Verzerrung des gesamten Spiels. Ja. Da bringen sie sich natürlich durch eine wirklich also schizophrene Aversion gegen Haare und kurze Hosen bei Frauen in eine Bredouille und machen sich natürlich lächerlich. Die wurden in den sozialen Medien von den Iranern selber, von der Bevölkerung zerrissen auf Twitter und Instagram.
Kann es sein, dass die Angst der Mullahs vor dieser Form der Verwestlichung doch sehr, sehr groß ist?
Natürlich. Die Angst vor der Frau an sich. vor der Macht der Frau. Sie fühlen sich wohl erhaben dadurch, dass sie der Frau per Gesetz weniger Rechte zusprechen, und das macht sie groß. Aber ich glaube, dass die iranische Frau das nicht mehr lange mit sich machen lässt.
Sie haben zwei Staatsbürgerschaften damit automatisch, was ihre Arbeit im Iran eigentlich erleichtert oder erschwert?
Naja, erleichtert insofern, dass ich kein Visum brauche. Das heißt, wenn ich entscheide, in den Iran zu fliegen, kann ich am Nachmittag einen Flug nehmen.
Okay.
Aber erschwert natürlich insofern, dass das iranische System nicht akzeptiert, dass ich eine deutsche Staatsbürgerschaft habe. Das heißt, für sie bin ich Iranerin.
Okay.
Und dementsprechend, ja, bin ich dann auch, wenn etwas passiert, vielleicht eher im Gefängnis als des Landes verwiesen.
Gibt es eigentlich diese deutsch-iranische Freundschaft, von der zumindest in der Vergangenheit so oft die Rede war?
Ja, also die Zuneigung und die Freundschaft zu Deutschland feiern die Iraner enorm. Also Made in Germany hat dort wirklich einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Mhm. Die wirtschaftliche Kooperation, die liebste wäre den Iranern mit den Deutschen. Mhm. Da hat man sich auch durch das Atomabkommen sehr, sehr viel erwartet, dass da deutsche Unternehmen wieder in den Iran gehen. Denn deutsche Unternehmen waren dort traditionell auch schon die letzten Jahrzehnte. Und es gab wirklich sehr, sehr gute Handelsbeziehungen. Das ist ja dann wieder konterkariert worden durch Präsident Trump, indem er ausgestiegen ist und da dann auch deutsche Unternehmen und Banken gezwungen hat, das Land zu verlassen.
Ich wollte gerade fragen, wie verhalten sich jetzt die deutschen Firmen und Konzerne? Sind die alle wieder weg?
Ja, also der Großteil, ich glaube 80-90% sind weg. Die großen Firmen haben sowieso alles dicht gemacht. Verträge wurden auf Eis gelegt. Man möchte das Amerika-Geschäft nicht gefährden. Das war auch der Druck, der von den Amerikanern ausging. Und da ist dann der Iran, das Geschäft mit dem Iran einfach das geringere Wirtschaftsvolumen, das dem Unternehmen einbringt. Und dann hat man sich eben für Amerika entschieden. Aber die Unternehmen, die dort waren, waren unglaublich sauer, auch auf die Politik, dass da kein Weg gefunden wurde, dass man mit beiden Ländern wirtschaftlich Beziehungen führen kann.
Fühlen sich die Iraner von den Deutschen und von Europa im Stich gelassen?
Ja, extrem. Gerade die Iraner, die nach dem Atomabkommen 2015 große, große Hoffnung hatten, dass sie wieder Teil der Welt werden, dass sie durch wirtschaftliche Kooperationen auch eine Annäherung an den Westen, auch im Land gegen die Hardliner, besser verkaufen können, denn jetzt haben sie nichts mehr in der Hand. Also jetzt wird nur noch gesagt, seht ihr, es hätte keinen Deal mit dem Westen geben können, man darf dem Westen nicht vertrauen. Und jetzt sind die Hardliner wieder an der Macht.
Wenn Sie eine Prognose abgeben müssten dafür, was, sagen wir mal, in den kommenden 1-2 Jahren im Iran passiert, wie würde diese Prognose ausfallen?
Also es gibt eine Prognose, die jedes Mal auf den Iran zutrifft, nach jeder Wahl. Man kann nichts vorher sehen. Wirklich, es kommt immer anders, als man dachte. Niemand dachte auch, dass es eine islamische Revolution 1979 gab. Dann wurde auch, man ist immer wieder überrascht von den Wahlergebnissen. Das heißt, das Einzige, was ich voraussagen kann, ist, es bleibt nicht ruhig im Iran.
Es gibt ein anderes Land, das Sie sehr gut kennen, aus dem Sie auch immer mal wieder berichten. Das ist die Türkei.
Naja, immer wenn es brennt, und dadurch, dass die letzten Jahre es öfter in der Türkei gebrannt hat und es sehr viele Wahlen gab, war ich da schon sehr, sehr oft.
Zuletzt richtig gebrannt hat es am 9. Oktober, als Erdogan mit seinem Militär reingegangen ist nach Syrien. Wie ist da jetzt eigentlich der aktuelle Stand? Man hört da nicht mehr so schrecklich viel.
Man hört nicht mehr so viel. Leider, also ich bekomme über Twitter nur noch von der kurdischen Seite sehr viel mit, dass sehr, sehr viel gegen die Kurden dort, dass sehr viele sogar noch massakriert werden dort. Also sind aber kurdische Quellen, das ist dann sehr schwer. Ich bin nicht vor Ort gewesen, ich habe es nicht gesehen, ich kann es nicht belegen. Aber es ist nicht so, dass jetzt alles ruhig ist, nur weil wir nichts mehr hören. Und was natürlich den Kurden angetan wurde, ist schon verheerend. Ne? Also wir müssen ja als Journalisten sehr zurückhaltend immer sein und objektiv sein. Aber es ist schon sehr schwer. Ich meine, ich war 2014 an der Grenze zu Kobane gestanden. Da feierten wir die Kurden für ihren mutigen Einsatz. Sie haben den IS besiegt damals, sie haben ihn zurückgedrängt. Er war ja wirklich, also ich habe IS-Fahnen und die IS-Kämpfer mit eigenen Augen gesehen. Sie waren in Sichtweite, sie waren ein paar hundert Meter von mir entfernt. Und gerade, ich muss wieder sagen, die Frauen dort, die kurdischen Kämpferinnen, so mutig, so unglaublich voller Einsatz, haben sie eben diesen IS zurückgedrängt. Wir haben sie gefeiert und jetzt hat da einfach Erdogan das so entschieden, aus einer separatistischen Phobie und einer Phobie Kurden gegenüber, auch aufgrund von innenpolitischem Druck, und hat dann eben diese Invasion durchgesetzt. Und naja, so viel kam jetzt von Europa auch nicht.
Ne? Gibt es jetzt eigentlich diese kurdische Allianz mit dem verhassten Assad oder ist das alles noch in der Schwebe?
Naja, zumindest als es dann soweit war, dass sie wussten, die Türken marschieren ein, haben sich die Kurden, die ja relativ autark da schon ein auch wirklich friedliches Leben, fast ein Alltagsleben schon dort wieder in diesem Kriegsgebiet aufgebaut haben, haben sich an Assad gewandt. Und im Moment ist es so, dass sie schon eher von Assad-Truppen supported werden in dieser Region, aber sie haben sich ja auch natürlich zurückgezogen. Ich meine, die haben sich auf den Deal eingelassen.
Gut, also Erdogan mit seiner Militärmacht ist logischerweise sehr stark. Trump hat explizit gesagt, die Amerikaner interessiert das alles nicht mehr. Mit anderen Worten, die Kurden haben zumindest militärisch ganz schlechte Karten.
Natürlich, sie haben verheerende Karten, verheerendes Schicksal. Sie wurden mehrmals verraten in der Geschichte, jetzt bisher auch vom Westen. Und dass Trump da nicht mehr ist, stimmt ja nicht. Jetzt hat er ja wieder Soldaten geschickt, um die Ölfelder in Syrien zu sichern. Also er ist mit 50 Soldaten rausgegangen, hat für ein riesen politisches Chaos gesorgt, hat die Kurden verraten, hat Europa auch in eine Bredouille gebracht, den NATO-Partner im Grunde genommen an die Assad-Grenze gebracht. Und jetzt ist er wieder zurück mit noch viel mehr Soldaten, um die Ölfelder zu sichern.
Wir haben vorhin über Ihre Arbeitsbedingungen im Iran gesprochen, die alles andere als einfach sind. Das gilt in anderem Zusammenhang auch für die Arbeitsbedingungen von Journalisten in der Türkei. Dann müssten wir eigentlich anfangen mit den Kollegen aus der Türkei, die entweder inhaftiert wurden oder ins Ausland gegangen sind, weil sie ihren Beruf in der Türkei nicht mehr ausüben können. Wie ist da aktuell die Situation Ihrer Einschätzung nach?
Ja, die Türkei ist immer noch das größte Journalistengefängnis weltweit im Moment. Es ist das, was ich jetzt sagen werde, dafür braucht es einen Spagat im Gehirn. Ich sage nämlich, nach wie vor fühlt es sich für mich an, in der Türkei als Journalistin zu arbeiten, wie im Paradies. Denn im Vergleich zu Iran kann man in der Türkei noch sehr viel. Es gibt immer noch eine politische Opposition, man kann immer noch kritisieren. Es gibt immer noch NGOs, Aktivisten. Als Meşale Tolu freikam, haben wir mit ihrem Vater vor dem Gefängnis ein Interview geführt. Das ist alles undenkbar im Iran. Also es geht immer noch sehr viel in der Türkei, was eben in einem totalitären Regime überhaupt nicht mehr geht. Aber natürlich ist es sehr schwer, aber dennoch habe ich das Gefühl, dass sich die Stimmung für Journalisten etwas entspannt hat. Es ist sehr schwer zu sagen. Also es ist mit Vorsicht zu genießen.
Sie sich gerade etwas schwer tun in der Formulierung.
Genau, also ich muss auch wirklich jetzt gerade mit dem Türkei-Anmarsch, da wurden unglaublich viele Journalisten, die darüber gesprochen haben, berichtet haben, sofort inhaftiert. Ja. Und diese gerade 500 Journalisten wurden in die Schranken gewiesen, und das erzeugt natürlich wieder so einen vorauseilenden Gehorsam, ja, und für Furcht und so weiter. Also deswegen, ich kann mich da wirklich gar nicht so explizit jetzt im Moment äußern, weil ich immer wieder nur da bin für 2 Wochen und dann wieder weg bin. Ich werde dem wahrscheinlich gar nicht gerecht, diese Situation wirklich 100% so einzuschätzen, wie ein Journalist, der gerade in der Türkei vor Ort arbeitet, immer ständig.
Nach diesem Gülen-Putsch oder diesem vermeintlichen Gülen-Putsch hat es ja die Befürchtung gegeben, dass Erdogan mit der Türkei in einen Totalitarismus marschiert. Mhm. Sehen Sie ihn da immer und die Türkei immer noch auf diesem Weg oder sehen Sie auch Möglichkeiten, nach links oder nach rechts abzubiegen?
Ja, ich glaube, es gibt die Möglichkeiten des Abbiegens, zumal die Türkei dazu gezwungen ist. Sie hat kein Öl wie der Iran. Die können sich nicht leisten, sich abzuschotten und weiter durch Öl zum Beispiel trotzdem den Haushalt zu bestimmen, zu führen, sondern sie müssen eine Annäherung an den Westen, irgendwie eine Verbindung an den Westen, an Europa, den wichtigsten Handelspartner, sich erhalten. Es gibt große Kritik innerhalb der AKP. Es gibt jetzt zwei neue Parteigründungen in den nächsten Wochen. Sehr viele AKPler werden auch rausgehen. Einer der bekanntesten hier auch AKP-Vertreter, deutschsprachiger, ist jetzt auch schon rausgegangen aus der AKP. Also Erdogan hat immer weniger auch Befürworter, weil Erdogans Erfolg verbunden war mit wirtschaftlichen Erfolg und dadurch, dass die Wirtschaft nicht mehr funktioniert, hat er sehr viel Kritik in letzter Zeit auch einstecken müssen.
Das war Ihr Schlusswort. Ich bedanke mich sehr, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört.